willkommen zur 21. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir im Normalfall einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Hinter uns liegt jetzt allerdings eine zweimonatige Sommerpause und noch etwas ist anders, denn zum ersten Mal begrüße ich heute meine neue Kollegin Corinna Kirn an meiner Seite. Herzlich willkommen, Corinna.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die schöne Begrüßung.
Noch befinden sich die Zebras vom THW Kiel mitten in der Sommervorbereitung. Jetzt im Moment treffen die Olympia-Medaillengewinner und Teilnehmer nach und nach erst wieder an der Kieler Förde auf ihre alten und neuen Mitspieler. Und trotzdem ist es für dich, glaube ich, eine ereignisreiche Zeit, um als THW-Reporterin einzusteigen. Wie waren denn deine ersten Wochen mit den Zebras?
Ja, es war tatsächlich sehr ereignisreich. Ich bin ja wirklich jetzt erst seit Anfang Juli hier. Wir haben uns selber noch gar nicht so eingrooven können und sprechen können. Du bist ja dann wirklich dann in deinen Urlaub. Ja, dann war ich erstmals hier mehr oder weniger allein, habe die Stellung allein hier gehalten und durfte aber tatsächlich schon die ein oder anderen Zebras auch kennenlernen, vor allem auch die Neuzugänge. Und das war wirklich für mich auch total schön, wie nah ihr doch auch wirklich alle miteinander seid. Und da kommt wirklich so dieses Handballgefühl auch auf, ne? Eine große Familie auf eine Art und Weise.
Hast du ja. Schon einen Lieblingsspieler?
Lieblingsspieler, ja, das wurde ich auch direkt hier gefragt. Und ich tue mir da immer so ein bisschen schwer damit, weil das klingt immer so ein bisschen nach Fangirl. Mhm. Tatsächlich war ich von Dule wirklich so ein bisschen positiv beeindruckt, würde ich sagen. Ich fand ihn super sympathisch. Ich glaube, da sind wir vom Humor her echt auch auf einer Wellenlänge, wo ich wirklich sagte, hey, gefällt mir. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber früher auf der Mitte gespielt habe. Vielleicht ist das irgendwie so ein Ding, dass wir da von der Persönlichkeit auch da ähnlich sind. Mit Rune durfte ich tatsächlich auch schon telefonieren. Das ist ja, wie ich mir sagen lassen habe, einer deiner Lieblingsspieler.
Und auch ein Fanliebling.
Auch ein Fanliebling. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel dazu sagen. Der verkörpert das durch und durch und ist zu Recht ein Fanliebling.
Und ich darf ja verraten, dass du aus Süddeutschland kommst, aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Ludwigsburg.
Genau.
Wie hast du dich denn an den Norden schon gewöhnt?
Ja, also den Norden, den hatte ich bisher noch nicht auf meiner Liste. Ich war davor in München für mein Volontariat. Ich war dann in Köln auch noch und habe da Sport studiert. Und jetzt halt den Norden, den ich bisher nicht auf meiner Liste hatte, der mich aber bis jetzt sehr positiv beeindruckt. Also ich meine, du bist gebürtiger Kieler. Mhm. Und ich kann wirklich sagen, Kiel braucht sich nicht zu verstecken. Hamburg steht da immer total im Mittelpunkt, wo ich dann sage, jetzt nach 7 oder 6 Wochen, nee, Kiel hat wirklich was zu bieten. Also es lohnt sich, hierher zu kommen.
Jetzt im Sommer, hast du die Strände schon ausgecheckt oder noch?
Ja, ich bin tatsächlich schon mit der Fähre schon die eine oder andere Route abgefahren, bin nach Falkenstein. Da kann man echt eine gute Zeit haben. Mhm. Also habe ich auch schon bei Lukas Zerbe gesehen, dass er da auch schon unterwegs war und mein Kunden ist. Ich glaube, den Neuzebras, denen geht es da ähnlich. Die sind, schätze ich, auch beeindruckt von Kiel.
Das klingt gut. Und du hast ja jetzt auch dahingehend eine ereignisreiche Zeit. Einmal, weil jetzt die Olympischen Spiele gerade gelaufen sind. Dann ist es auch eine spannende Zeit, finde ich, weil der THW in der vergangenen Saison unter seinen Erwartungen geblieben ist. Jetzt nicht in der Champions League startet, sondern nur in Anführungszeichen in der European League. Da herrscht also auch so ein bisschen so eine Stimmung, dass man da wieder was gut machen und wieder oben anknüpfen will. Und ja, ich glaube, das ist eine spannende Zeit, um einzusteigen.
Ja, vor allem, ich glaube, du kannst es auch über eine spannende Zeit berichten. Du warst ja wirklich jetzt auch in Frankreich vor Ort, in Paris vor Ort, hast da deinen Familienurlaub damit verbunden. Bei uns lief tagsüber der Fernseher und wir haben es natürlich verfolgt. Aber wie war es denn jetzt wirklich vor Ort zu sein?
Also ich muss erstmal vorwegschieben, dass wir zwar als Familie bei den Olympischen Spielen waren, aber nicht beim Handball. Ich hatte also so ein bisschen Handball-Detox, was auf eine Weise auch ganz angenehm war, weil wir ja doch über die Saison hinweg viele Spiele sehen und immer wieder in dieser Handballblase kreisen und uns damit beschäftigen müssen. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich mich den vielen Stimmen anschließen kann, die von magischen Olympischen Spielen berichten. Also die Stimmung in Paris war wirklich toll. Es war auch wirklich auf eine Weise magisch. Wir hatten ganz beeindruckende Events. Also wir hatten Tickets zum Beispiel für modernen Fünfkampf, das Finale der Frauen vor Schloss Versailles. Wir waren beim Hockey-Match um die Bronzemedaille bei den Frauen, Belgien gegen Argentinien. Wir haben die 4x100-Meter-Staffeln im Leichtathletikstadion gesehen. Wir waren auf dem Place de la Concorde, haben das Breaking-Finale der Männer verfolgt. Also wirklich eine sehr bunte Mischung. Und aber das waren ja immer nur so 2-3 Stunden am Tag wirklich beim Event. Aber darüber hinaus war in der Stadt wirklich eine faszinierende Atmosphäre. Es war wirklich toll.
So sah das auch aus. Also es sah wirklich so aus, als ob sich Frankreich da selbst so ein bisschen auch übertroffen hat. Mhm. Also mit den ganzen Spielstätten, wie du sie gerade eben auch beschrieben hast, das machte schon wirklich Laune, da zuzuschauen, nur jetzt, sag ich mal, vor dem Bildschirm und dann vor Ort zu sein. Ich gebe es ehrlich zu, ich wäre gern dort gewesen. Mhm.
Und ganz ohne Handball ging es dann aber irgendwie doch nicht. Ich muss dazu sagen, oder es ist an dieser Stelle vielleicht auch schon mal gefallen, ich habe einen 15-jährigen Sohn, der auch Handball spielt. Also wir hatten zuerst Urlaub in Südfrankreich gemacht, waren dann am Ende in Montpellier und auf der langen Strecke von Montpellier nach Paris spielten dann auch die Deutschen und dann war das schon bei uns so, dass wir das iPad im Auto irgendwie vorne auf dem Armaturenbrett irgendwie installiert haben und über eine Internetverbindung dann auch nebenbei Handball geguckt haben. Also so ganz ging es nicht und in den Gärten von Schloss Versailles haben wir dann auch, bevor wir dann wieder losgefahren sind, das Handballfinale verfolgt. Also so ganz ohne Handball geht es dann doch nicht.
Kann man ja auch nicht drum herum. Also ich meine, wir jetzt wirklich auch die deutsche Leistung noch anschauen, da kann man nicht drum rum, so oder so.
Absolut. Ich denke, wenn ich jetzt hier gewesen wäre und nicht im Urlaub, dann hätte ich vielleicht das Handballturnier insgesamt auch mit den anderen Mannschaften noch tiefer verfolgt. Aber ja, ich bin froh. Wir hatten uns das für London schon mal vorgenommen und mit kleinem Kind hatte das dann alles nicht geklappt. Und die nächsten Spiele sind ja in Los Angeles und danach in Brisbane und wie man hört, danach eventuell in Indien. Also bis sich wieder eine Gelegenheit hier in der Nähe, in Anführungszeichen, ergibt, werden, glaube ich, viele Jahre vergehen. Darum bin ich auch wirklich sehr froh, das miterlebt zu haben.
Was war denn für dich dann so der besonderste Moment, wenn du jetzt wirklich auch vor Ort warst, das nochmal anders erlebt hast?
Da gab es viele. Also wir hatten Glück. Wir hatten zum Beispiel bei der Leichtathletik im Stade de France hatten wir Karten auf Höhe der Ziellinie der Staffeln und haben dann auch miterlebt, wie die Kugelstoßerinnen in ihrem Vorkampf abgeschnitten haben mit Ogun Leye, die sich fürs Finale qualifiziert hat. Das war wirklich beeindruckend. Aber wie ich schon sagte, dieses magische Gefühl kam eigentlich so mehr in der Menge auf. Also wir waren auf dem Place de la Concorde und waren dann im Skateboardstadion. Die Skater waren eigentlich schon durch mit ihren Wettkämpfen, aber da war dann eine sogenannte Jam-Session. Und auf einmal haben wir da die Skater, die 6 Medaillengewinner, die 3 Frauen und 3 Männer skaten gesehen. Und so diese Sachen, die einen so ein bisschen unerwartet getroffen haben, die waren wirklich beeindruckend. Ja, wirklich magisch, würde ich sagen.
Dass man da auch so nah dann auch dran kam, genau. Und dass das so menschennah war. Genau, und ja. Ich glaube, da ist wirklich Frankreich etwas ganz Besonderes gelungen dieses Jahr.
Und apropos Olympia, dann kommen wir jetzt zu unserer ersten Rubrik, dem
Zebra-Formcheck.
Alles wird natürlich überstrahlt durch die beiden Finalisten, also Magnus Landin mit seiner Goldmedaille mit Dänemark und Rune Damke und Andreas Wolf, trotz eines enttäuschenden Finalspiels, trotzdem mit einer ja auch nicht ganz erwarteten Silbermedaille, das ist schon wirklich beeindruckend. Ich habe jetzt noch gerade gesehen, Magnus Landin hat sich gestern Abend oder heute Nacht von einem Kumpel auf dem Gepäckträger eines Lastenfahrrades durch Kopenhagen chauffieren lassen. Also mehr Understatement beim Genießen einer Goldmedaille kann es eigentlich nicht geben. Sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Ja, wie fällt deine Bilanz denn aus von dem Olympiaturnier?
Also ich bin wirklich selbst auch überrascht, dass wirklich die Deutschen da eine Silbermedaille mit nach Hause gebracht haben. Also damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet, wie sie da wirklich auch aufgeschlagen sind. Schon in der Vorrunde, das fand ich wirklich bemerkenswert. Also ganz klar. Wahrscheinlich war es auch bemerkenswert jetzt auch für Rune, dass er dann irgendwie nachgerückt ist. Also ich hatte ja mit ihm die Chance, kurz zu sprechen. Und er beschreibt zu Recht, die Spiele waren magisch, aber auch wirklich so dabei zu sein. Das war für ihn wirklich eine ganz besondere Situation und so kann ich es wirklich auch das Resümee ziehen für die Deutschen auf jeden Fall. Wo es wirklich, finde ich, echt, wo es mich wirklich überrascht hat, war wirklich mit Schweden. Also ne, wir haben da wirklich in das erste Spiel hingeschaut und hatten da irgendwie Angst als Deutschen Respekt. Ich würde es nicht sagen Angst, aber Respekt. Und wenn man jetzt sieht, wie sie wirklich durch die Olympischen Spiele gegangen sind, damit hätten die Schweden wahrscheinlich selbst nicht gerechnet.
Nee, die waren WM-Vierter und bei der Europameisterschaft im Januar Dritter. Die sind jetzt am Ende Siebter geworden und das ist für Schweden mit Sicherheit ein enttäuschendes Resultat.
Ähnlich sieht es ja auch mit Norwegen dann im Endeffekt auch
Norwegen
aus.
Norwegen genauso.
Also das sind ja wirklich so die Metropolen, wo du sagen kannst, die für den Handball stehen.
Frankreich, Kroatien auch unter den Erwartungen geblieben. Das muss man schon sagen. Was ich interessant finde ist, oder was bemerkenswert ist, ist, wie sehr die Dänen wirklich alles überstrahlen. Also,
da sagt ja auch Dule, die spielen wirklich einen Handball von einer anderen Welt. Also genau, genau. Das kann man wirklich so jetzt, also dieses Fazit kann man auf jeden Fall ziehen.
Matthias Gitzel ist auch ein ebenso alles überstrahlender Spieler, ist jetzt nach der WM und EM zum dritten Mal in Folge bei einem großen Turnier Topscorer geworden, hat 62 Tore geworfen bei Olympia, so viel wie noch nie ein Spieler bei Olympia zuvor. Mikkel Hansen hatte den Rekord vorher mit 61 Toren. Ja, muss ich schon sagen, es gibt, also Olympia ist ja, oder Olympische Spiele sind ja immer so ein Turnier, das viele Geschichten schreibt. Und da sind immer viele Heldengeschichten dabei, aber auch viele tragische Geschichten. Ich denke zum Beispiel an den THW-Torhüter Samir Belhassen. Absolut. Der ja wie Phönix aus der Asche zum strahlenden EM-Helden geworden war und eine Legende wie Vincent Gérard aus dem Tor verdrängt hatte.
Ja.
Und Gérard, wir kennen die Geschichte, hatte sich in Kiel verletzt, ist dann gar nicht zum Einsatz gekommen.
Und wenn wir jetzt sehen, was er für Olympische Spiele da hingelegt hat, das ist Wahnsinn.
Hat sich bei einem Zweitligisten wieder in den Kader gespielt und hatte jetzt am Ende eine fantastische Quote, ist bei den Torhütern auf Platz 2 gelandet und
das ist eine Überraschung.
Und hat Belhassen aus dem Tor wieder verdrängt. Der ist nämlich, anders als Rune Dahmke, der nachgerückt ist, ist nicht nachgerückt. Der ist Ersatzmann geblieben. Ja, genau. Und dann kommt eben ein Vincent Gérard mit 68 Paraden. Mehr hatte nur Gonzalo Pérez de Vargas, auf den wir uns ja im nächsten Jahr hier freuen dürfen. Das sind eben auch so Geschichten. Oder auch THW-Neuzugang Benze Imre, der ein fantastisches Turnier gespielt hat, aber am Ende die Lorbeeren nicht ernten konnte. Du hast mit dem, glaube ich, auch gesprochen.
Ja, genau. Also er hat ja wirklich ein fantastisches Turnier gespielt. Er hat sich da wirklich reingehangen. Der ist ein super ehrgeiziger Spieler. Ja, und hat da wirklich, glaube ich, konsequent seine 7 Buden gemacht in jedem Spiel.
Den Ehrgeiz hat er, glaube ich, geerbt.
Ich glaube auch, also nicht nur ich glaube es, ich weiß es auch, du weißt es auch.
Beide Eltern haben auch an Olympischen Spielen teilgenommen, der Vater als Fechter, die Mutter ist Handballerin.
Genau, also die ist auf jeden Fall in Ungarn sehr bekannt, Handball-Ikone kann man sie wirklich betiteln. Und die waren vor Ort und haben ihn da, glaube ich, auch sehr durchs Turnier getragen. Das hat er auch gesagt. Es war wichtig, dass die dabei waren. Gerade jetzt, wenn ich frisch dabei bin bei den Olympischen Spielen. Das meinte auch tatsächlich auch Dule, wenn du als junger Spieler da hinkommst zu den Olympischen Spielen, da bist du erstmal verloren. Da musst du dich erstmal orientieren. Und das haben dann, glaube ich, einfach seine Eltern dann durch die olympischen Erfahrungen einfach dann getragen.
Ja, auf jeden Fall aus deutscher Sicht ganz, ganz tolle Spiele. Hat sich auch dadurch ausdrücken können, dass mit Renas Uschins und Juri Knorr zwei Deutsche ins All-Star-Team berufen wurden. Juri Knorr nach WM und EM zum dritten Mal in Folge. Ist auch Wahnsinn.
Ja.
Und jetzt kennt man ja auch, jetzt kommt so ein bisschen der Alltag zurück.
Alltag zurück und wie finde ich wieder in den Bundesliga-Alltag zurück? Da durfte ich auch mit Dr. Lübke sprechen, der das auch irgendwie so ein bisschen steuert dann auch. Und sowohl also körperlich als auch mental. Und ich glaube aber, dadurch, dass sie direkt wieder jetzt auch starten ins Trainingslager und am Freitag zusammentreffen, da ist ja nicht viel Zeit dazwischen. Das fängt die dann, glaube ich, schon auch ganz gut auf.
Muss man einmal kurz erklären. Am Freitag ist das Abschiedsspiel für Niklas Ekberg und Steffen Weinhold. Das ist der erste Termin, wo alle Olympiateilnehmer wieder bei der Mannschaft sind und gemeinsam auftreten werden. Der neue oder beziehungsweise neu formierte THW Kiel tritt dann gegen eine von Ekberg und Weinhold zusammengestellte Weltauswahl und Legendenauswahl an, also mit Magnus Wieslander und Markus Alm, trainiert von Alfred Gislason und Glenn Solberg.
Richtiges Star-Aufgebot.
Wirklich ein unglaubliches Star-Aufgebot. Und das ist Abschied für die beiden. Niklas Ekberg, ja, erfolgreichster THW-Torschütze aller Zeiten. Steffen Weinhold auch ein wirklich, kann man schon sagen, legendärer THW-Spieler, der lange Zeit hier seine Spuren hinterlassen hat. Und gleichzeitig ist es für die neue Mannschaft ein Startschuss in ein neues Projekt, in eine neue Mission. Unmittelbar danach geht es dann für uns beide auch ins Trainingslager nach Graz. Freust du dich denn schon aufs Trainingslager? Das wird ja deine erste Auswärtsreise.
Es wird tatsächlich meine erste Auswärtsreise, Premiere für mich. Mhm. Ich bin wirklich gespannt, was mich erwartet, wie sich generell, ja, ich weiß, wie sich ein Trainingslager gestaltet, habe ich selbst auch schon erlebt, aber wie das jetzt wirklich ist beim THW Kiel. Ich meine, für uns ist auch Premiere, wir fahren zu zweit hin, das gab es so auch noch nicht. Mhm. Oder wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke, auf eine Art bin ich da, denke ich, auch aufgeregt. Weil du natürlich den Spielern da so viel näher kommst und natürlich da nochmal viel mehr mitbekommst und auch da nochmal in die Mannschaft eintauchen kannst und auch ein Gefühl für die kommende Saison bekommst.
Genau, das ist eigentlich mit das Wichtigste an diesem Trainingslager. Also erstmal natürlich die Neuzugänge kennenlernen. Wir werden da wahrscheinlich die ersten Porträts schreiben über die ganz Neuen und die kennenlernen. Aber das Wichtigste ist auch für mich immer ein Gefühl zu gewinnen für diese neue Mannschaft. Und die ist ja fast jeden Sommer auf eine Weise neu. Es gibt immer Veränderungen, neue Spieler, Abgänge. So ist es ja auch jetzt. Und das ist spannend zu sehen. Und das ist auch etwas, woran man in der Saison ab und zu nochmal denken wird, wie es begonnen hat und wie eine gewisse Stimmung oder eine gewisse Verbindung und Stimmung auch da schon entstanden sind.
Ja, das Gefühl für die kommende Saison ist definitiv für das Team wichtig. Dafür ist auch, denke ich, ein Trainingslager da, aber halt auch für uns als Reporterteam. Du blickst da jetzt wirklich auf eine lange Zeit zurück mit dem THW. Du bist da wirklich jetzt fast im 10. Jahr. Mhm. Und was für Erwartungen hast du denn jetzt an die kommende Saison?
Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Ich glaube, dass es eine richtig, richtig spannende Saison werden könnte. Ich glaube, dass der THW durch die Verpflichtung von Andreas Wolf einen richtig guten Coup gelandet hat. Denn bei allen anderen Mannschaften sieht man ja, und das ist ja auch nun keine Handballweisheit, die ich hier neu erfinde, aber dass mit der Leistung der Torhüter einfach alles steht und fällt. Und das ist den Kielern in der vergangenen Saison auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich bin richtig gespannt auf Emil Madsen im rechten Rückraum. Ich bin nach Olympia noch viel gespannter auf Benze Imre und Lukas Zerbe auf rechts außen. Und mal ganz abgesehen von den reinen Positionserwägungen, einfach auch von dieser neuen Dynamik, die in der Mannschaft aufkommen wird. Auch,
ich glaube, da kommt eine gewisse Frische einfach mit rein, genau. Weil du einfach junge Spieler hast, die vielleicht das noch nicht die Erfahrung haben wie ein Dule, aber die wirklich da Frische mit reinbringen.
Genau.
Nochmal eine andere Würze.
Ich glaube auch, dass es so leid es allen ja tut, dass die Qualifikation zur Champions League nicht geklappt hat, dass es auch, sagen wir mal, ein ungewollter Trumpf sein könnte, dass der THW nur in Anführungszeichen in der European League an den Start geht, weil die Belastung einfach nicht so hoch ist wie in der Champions League, wenn die neben der Bundesliga noch läuft. Ich muss zugeben, dass ich immer noch mal nachgucken muss.
Ich kann mir die Namen auch nicht merken. Wir müssen jedes Mal gucken. Und ich denke mir so, wenn jemand erfahren ist wie du und googeln muss, dann will das was heißen, ne?
Ich glaube, die Kieler waren auch nicht so richtig begeistert. Also die spielen gegen RK Nexe aus Kroatien, gegen Vojvodina aus Serbien und gegen BM Torrelavega aus Spanien.
Gegner, von denen man noch nicht so viel gehört hat.
Zum Teil,
die
ja,
die man
genau.
noch nicht so getroffen hat.
Ja, RK Nexe ist schon immer mal irgendwo aufgetaucht, aber die anderen beiden nicht so oft im THW-Kosmos zumindest. Und auf jeden Fall ist es so, dass das vielleicht auch ein Vorteil sein kann. Dass
man da wieder aufbauen kann und
ja,
sich wieder
genau.
das Ganze erarbeiten kann.
Genau.
Das ist ja auch das, was Winczek auch sagte. Naja, wir können vielleicht jetzt einfach auch mal mit bisschen Demut da reinblicken und uns das eine oder andere jetzt einfach auch wieder erarbeiten und erkämpfen.
Darum glaube ich, dass das eine spannende Saison wird. Und in der Bundesliga ist es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ja sowieso noch total schwer, eine Prognose zu treffen. Und man muss mal sehen, der SC Magdeburg, wie der in die neue Saison kommt mit all den Belastungen, dann wie sich die Füchse Berlin weiterentwickeln. Die SG Flensburg-Handewitt hat sich auch viel, viel besser mit ihren Neuzugängen jetzt eingespielt nach der letzten Saison. Also es wird auf jeden Fall nicht leichter an der Spitze der Handball-Bundesliga, aber
das ist klar. Ich denke, das ist jetzt auch keine Überraschung für den THW Kiel. Ich denke aber auch, dass das halt eben auch den Sport ausmacht. Jetzt ist wieder alles auf Null, irgendwo auf eine Art.
Genau.
Und wir haben neue Chancen.
Genau, und wir sind dann am 5.9. spätabends schon ein bisschen schlauer, denn es geht für den THW Kiel dann ja irgendwann auch gleich in die Vollen, so richtig. Das erste Bundesligaspiel ist am 5. September bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Direkt auswärts, ja.
Auswärts bei den Löwen. Es gibt auch leichtere Aufgaben, würde ich sagen. Das erste Heimspiel ist dann eine Woche später gegen Frisch auf Göppingen. Ja, ich glaube, wir können uns freuen.
Es wird eine spannende Reise, so oder so.
Ja, es wird, glaube ich, eine facettenreiche Reise, auf eine Art und Weise auch eine bunte Reise. Du hast jetzt ja nicht den Vergleich, aber Champions League wird ja von einigen auch immer so ein bisschen als etwas eintönig bezeichnet. Es gibt nur zwei Gruppen, 8 Mannschaften. Natürlich gibt es immer mal wieder so ein bisschen Fluktuation, aber im Grunde sind oft so die üblichen Verdächtigen, Telekom Westbrem, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, diese Mannschaften, Aalborg und so weiter dabei. Und es ist irgendwie auch schön, dass es jetzt mal andere Mannschaften sind. Die European League besteht ja aus 2 Gruppenphasen, also der ersten jetzt und danach einer Hauptrunde. Der THW geht mit Sicherheit mit der Zielsetzung in diesen Wettbewerb am Ende im Final Four dabei zu sein, das voraussichtlich in Hamburg ausgetragen wird. Ja, ich glaube, es ist spannend. Es ist auch, glaube ich, spannend für jemanden, der neu ins Team kommt, so wie du, da jetzt in dieser Saison einzusteigen. Das ist eine besondere
Situation.
Ja, ist sehr besonders,
die,
genau.
Nicht nur für den THW Kiel besonders ist, sondern ja auch für mich oder für uns auch als Team.
Und damit wären wir auch eigentlich schon fast am Ende. Die nächste reguläre Folge von Timeout THW.
Die wird am 10. September sein.
Genau.
Dann direkt in der zweiten Woche wie gewohnt, immer Dienstag.
Immer am zweiten Dienstag im Monat, genau.
Und dann haben wir uns noch was Besonderes überlegt. Wir machen eine kleine Sonderfolge am 3. September und wollen dann da auch so ein bisschen das Trainingslager nochmal ein bisschen resümierend Revue passieren lassen.
Dann werden wir auch noch viel tiefer auf die neue Saison schauen, als wir es jetzt getan haben.
Ja, haben wir auch ein Gefühl fürs Team.
Genau, dann blicken wir auch auf die THW-Konkurrenten und schauen, wer da wen verpflichtet hat, wer welche Erwartungen hat. Dann wissen wir auch schon ein bisschen mehr, wie dieses THW-Gefühl für die Saison 2024-25 aussieht. Dann haben wir die Neuen wie Emil Madsen und so weiter schon mal spielen sehen.
Der Trainerstab wird vielleicht dann auch schon die eine oder andere Aussage tätigen,
genau,
zur Saison. Ne?
Genau. Also hören wir uns wieder am 3.9. und wer es bis dahin nicht erwarten kann oder wer auf jeden Fall noch mehr Informationen zum THW Kiel bekommen möchte, der kann sich jeden Donnerstag unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update, durchlesen. Und wer Fragen und Anregungen für uns hat, darf sich gerne melden per E-Mail unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Das war deine erste Folge.
Das war meine erste Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten.
Ich auch. Bis zum nächsten Mal dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.